jetzt noch beten. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich für deine Erlösung, die du erwirkt hast durch deinen Tod am Kreuz. Du hast uns so sehr geliebt, dass du dein eigenes Leben für uns dahingegeben hast. Wir können dir nie genug dafür danken. Und wir danken dir auch ganz herzlich für deinen Geist, den du uns gegeben hast, wo der Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit ist. Und dein Wort ist vom Heiligen Geist inspiriert. Wir bitten dich, dass du jetzt unsere Herzen öffnest und durch deinen Geist zu uns redest, dass wir erkennen, was für uns dran ist. Amen. In der Predigt heute schauen wir miteinander die Bibelstelle 1. Thessalonicher 4, die Verse 9 bis 12 an. Das Thema lautet: Unser Leben ein Zeugnis. Paulus hatte ja die Gemeinde in Thessalonich gegründet mit dem Timotheus und dem Silas zusammen. Und die war ein paar Wochen alt, die Gemeinde. Dann musste der Paulus die Gemeinde verlassen aufgrund von der Verfolgungssituation. Und jetzt hat der Paulus eben diesen 1. Thessalonicher Brief geschrieben. Und wir lesen jetzt 1. Thessalonicher 4, die Verse 9 bis 12. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemanden nötig habt. Zunächst einmal ermahnt Paulus hier, die Gemeinde in der Bruderliebe zuzunehmen. Und jetzt macht der Paulus das nicht irgendwie plump und sagt: Liebe Gemeinde, ich sehe, ihr seid überhaupt nicht lieb zueinander, ihr tut euch beißen und fressen und fast aufzerren und so weiter. Ihr habt Defizite in der Liebe und jetzt liebt endlich einander. Also so macht der Paulus das nicht. Nein, er leitet seine Ermahnung mit ganz interessanten Worten ein, nämlich mit den Worten: Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. In Sachen Liebe hatte die Gemeinde keine weitere Belehrung mehr nötig. Warum? Sie hatte Gott selbst als Lehrer. Ihr seid von Gott gelehrt. Und diese Tatsache gilt eigentlich auch uns. Inwiefern ist Gott uns eine Lehrer in Sachen Liebe? Nun, als erstes durch sein Wort, durch die Bibel hat Gott uns schon belehrt, einander zu lieben. Nämlich schon im Alten Testament, da können wir lesen: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. In 5. Mose 6, Vers 5 steht es. Und dann in 3. Mose 19, Vers 18, dieses bekannte Gebot: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus hat die beiden Gebote ja als das höchste Gebot eingeordnet, als man ihn gefragt hat, was das höchste Gebot sei. Und dann hat Jesus erklärt: An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die ganzen Propheten. Doch jetzt ist Gott uns nicht nur ein theoretischer Lehrer in Sachen Liebe. So, ich gebe euch meine Gebote und damit fertig, habt einander lieb. Ihr wisst ja, ihr sollt einander lieb haben. Nein, Jesus ist uns auch ein Vorbild in Sachen Liebe geworden. Und das Vorbild Gottes in Sachen Liebe, das ist phänomenal. Das ist phänomenal. Denn in 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es: Gott ist Liebe. Und in 1. Johannes 3, Vers 16 schreibt dann der Johannes: daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein eigenes Leben für uns eingesetzt hat. Und auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben einzusetzen. Durch sein Vorbild hat Gott uns gezeigt, was wahre Bruderliebe ist, dass das letztendlich Selbsthingabe bedeutet. So wie Jesus sich selbst hingegeben hat, sich ans Kreuz hat schlagen lassen, sein eigenes Fleisch und Blut hingegeben hat für uns, so bedeutet die Selbsthingabe eigentlich wahre Bruderliebe. Wahre Liebe ist also sehr viel mehr als ein gutes, wohliges Gefühl dem anderen gegenüber. Wahre Liebe zeigt sich im Akt der Selbsthingabe. Und da ist Jesus uns das gewaltigste Vorbild geworden, wo es je gegeben hat. Und was Gott zu einem ganz besonderen Lehrer in Sachen Liebe macht, ist, dass er nicht nur uns darüber belehrt, habt einander lieb, dass er nicht nur uns ein Vorbild gegeben hat, sondern dass er uns durch seinen Geist auch zu dieser Liebe befähigt. Durch den Heiligen Geist, lesen wir es ja in Römer 5, Vers 5, ist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Und das ist etwas Phänomenales. Gott selbst befähigt uns durch den Heiligen Geist zu einem Leben in der Liebe Gottes. Als Menschen, die wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, haben wir keine weitere Belehrung in Sachen Liebe nötig. Weil wir wissen darum Bescheid und Gott hat seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Aber wir haben eins nötig. Wir haben die Ermahnung und die Ermutigung, in dieser Liebe zu leben, nötig. Das haben wir nötig. Und warum ist es so? Warum brauchen wir diese Ermahnung und die Ermutigung immer? Ganz einfach, weil sich die Liebe bei uns nicht automatisch lebt. Kennen wir, oder? Also, wenn nicht, dann muss man einfach verheiratet sein und nach ein paar Jahren merkt man, es lebt sich nicht automatisch diese Liebe. Und wenn man Kinder hat, weiß man auch, da gibt es Situationen, die sind einfach herausfordernd. Und es lebt sich nicht immer automatisch diese Liebe. Und deshalb brauchen wir immer wieder die Ermahnung und Ermutigung dazu, wo wir herausgefordert werden, willst du diese Liebe leben? Und wo wir uns ermutigen lassen wollen, jawohl, ich will in dieser Liebe leben. Das in der Liebe Gottes zu leben, ist nicht eine Sache vom Können oder Nicht-Können. Durch den Heiligen Geist können wir es, sondern das ist eine Sache von der Entscheidung. Will ich das tun oder will ich das nicht? Und das ist mir ein großes Anliegen, dass wir uns nicht so sehr von einem Gefühl leiten lassen. Oh, ich bin gerade nicht in der Stimmung dazu, sondern dass wir uns immer wieder dazu herausfordern lassen, diese Willensentscheidung zu treffen und in der Selbsthingabe zu leben. Und das wollen wir tun, immer wieder uns entscheiden. Der Manuel hat so schön gesagt, im Hinblick auf die Taufe, was das bedeutet, dass wir das eigene Ego sterben lassen. Das eigene Ego wird in der Taufe, im Wasser ertränkt und dann durch das Auftauchen wird sichtbar, ich will ganz mit und für den Herrn Jesus leben. Nicht mein Eigenwille soll entscheidend sein, sondern der Wille Gottes, so wie es Jesus auch gebetet hat im Garten Gethsemane, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Das ist Selbsthingabe. Dazu wollen wir uns immer wieder entscheiden. In unserem Lebensalltag werden wir immer wieder in Situationen hineingestellt, wo wir uns genau dafür entscheiden müssen. In der Familie, die Kinder kennen das, wo man sich entscheiden muss, jawohl, ich will meinen Bruder oder meine Schwester lieb. Das ist manchmal nämlich sehr herausfordernd. Ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit. Und ich habe ja auch Kinder, ich kann ja auch beobachten, wie das da ist. Und manchmal ist es auch den Eltern gegenüber und bei den Eltern ist es auch den Kindern gegenüber, dem Ehepartner gegenüber. In der Gemeinde kennen wir solche Situationen, wo wir immer wieder mal herausgefordert werden, jawohl, und jetzt muss ich mich entscheiden, das eigene Ego zu kreuzigen und mich für die Liebe zu entscheiden, nach dem Willen Gottes zu leben. Im Brief an die Thessalonicher, da bleibt der Paulus nun nicht einfach nur im Allgemeinen hängen, sondern er wird auch ganz konkret, was das bedeutet. In Vers 11, da schreibt er, und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Das und hier am Anfang vom Satz, das ist ein erklärendes und. Also in der griechischen Grammatik, da gibt es das Kai Explicativum und das ist eben auf Deutsch gesagt das erklärende und. Wir haben das ja auch, wenn ich irgendeinen Satz sage und dann mit einem und einleite, da an manchen Stellen erklärt dann genau dieses und, was der vorhergehende Satz eigentlich gemeint hat. Und genauso haben wir hier ein Kai Explicativum, wo gesagt wird, wie die Thessalonicher ihre Liebe sichtbar werden lassen sollen. Als erstes schreibt Paulus, dass wir unsere Ehre darin suchen sollen, ein stilles Leben zu führen. Dadurch zeigen wir Liebe. Was meint Paulus genau damit? Eine Hilfe, um das zu verstehen, ist, wenn wir hineinschauen in das Wort Gottes, was für ein Wort hier verwendet wird, für ein stilles Leben führen. Und genau dieses Wort, was da im Griechischen steht, finden wir noch zweimal in der Apostelgeschichte. Und diese Bibelstellen, die helfen uns, das gut zu verstehen. Einmal in Apostelgeschichte 11, Vers 18, da war die Situation die, dass die Brüder aus der Gemeinde in Jerusalem dem Petrus große Vorwürfe gemacht haben. Warum? Der ist zu den Heiden gegangen, zum Cornelius, der hat sich bekehrt und die Juden, die waren ja sehr auf Distanz zu den Heiden und dann war wie eine Antistimmung gegen den Petrus, wie konntest du das nur machen und so. Aber der Petrus hat dann das erklärt, hat die Vision von den unreinen Tieren genannt und wie Gott zu ihm gesprochen hat und als er das alles erklärt hat, auch wie die Menschen sich bekehrt haben. Dann heißt es in Apostelgeschichte 11, Vers 18, als sie das aber hörten, schwiegen sie, und das ist dasselbe Wort wie sich in Stille halten, schwiegen sie und priesen Gott. Das heißt, sie schwiegen nicht, indem sie überhaupt nichts mehr sagen, sondern ihr Inneres wurde still. Sie haben sich nicht mehr dagegen aufgelehnt, was der Petrus gemacht hat, weil sie haben erkannt, das war von Gott her genau das Richtige. Und dann konnten sie, nachdem sie still geworden sind, in den Lobpreis Gottes übergehen. Und die andere Situation, die steht in Apostelgeschichte 21, Vers 14. Dort lesen wir von der Situation, dass Paulus durch den Heiligen Geist wusste, wenn ich nach Jerusalem gehe, erwarten mich schwere Bedrängnisse. Aber er wusste, das ist meine Aufgabe, dorthin zu gehen und auch diese Bedrängnisse zu erleiden. Und jetzt die Brüder, die um Paulus herum waren, die haben gesagt, Paulus, geh ja nicht nach Jerusalem. Wir wollen nicht, dass du nach Jerusalem gehst. Aber Paulus war bereit, diesen Weg zu gehen und er hat gewusst, das entspricht dem Willen Gottes. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 21, Vers 14, und da er sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns, oder wir wurden stille, und sprachen, des Herrn Wille geschehe. Dort, wo der eigene Wille wie beerdigt wird und Gottes Wille zum Zug kommt, genau das ist gemeint mit stille werden. Nicht unbedingt, dass der Mund still ist, sondern dass die innere rebellische Haltung Gott gegenüber ein Ende findet. Bei beiden Begebenheiten, bei Petrus und bei Paulus mit den Brüdern, da waren ja Situationen gegeben, wo ein Spannungsfeld, ein geladenes Spannungsfeld vorhanden war. Negative Emotionen waren damit verbunden. Und was brachte Beruhigung in die Situation? Das Erkennen des Willen Gottes, wo man daraufhin ruhig geworden ist. Wo man anerkannt hat, jawohl, der Petrus, der hat das Richtige getan, die Heiden zu Christus geführt. Jawohl, der schwere Weg, den der Paulus zu gehen hat, das ist der göttliche Weg. Wo man das anerkannt hat, da konnte man still werden. Also die Akzeptanz vom Willen Gottes. Ein stilles Leben zu führen, meint daher ein Leben zu führen, wo wir im Willen Gottes ruhen. Wo wir ein Ja haben zu den Wegen Gottes. Auch dann, wenn sie schwierig sind. Vielleicht sind manchmal auch diese Wege, die Gott uns führt, im Widerspruch zu unseren eigenen Gefühlen und Empfindungen. Und wo die eigenen Empfindungen da zur Rebellion führen. Aber wo, wenn wir dann auch wieder zurückfinden, dann kann eben der Friede Gottes einkehren bei uns und wir können still werden. Stille sein bedeutet, nicht in innerer Rebellion zu leben. Und dass wir aus einer Gelassenheit heraus unser Leben führen können. Aus der Gelassenheit heraus, Gottes Plan, der erfüllt sich. Und jetzt müssen wir uns immer mal wieder persönlich die Frage stellen, wie sieht das bei uns aus? Leben wir in dieser Gelassenheit Gott gegenüber? Ruhen wir im Willen Gottes? Jawohl, Gott kommt zu seinem Ziel mit seinem göttlichen Plan. Oder haben wir hier und da noch Wachstumsbedarf? Wenn unser Leben eingebettet ist im Willen Gottes, nicht im Eigenwillen, dann ist das der Nährboden, worauf die Liebe Gottes, das Leben in der Liebe Gottes wachsen kann. Also das ist das eine, wo der Paulus den Leuten in Thessalonicher mitgegeben hat und wo auch wir mitnehmen wollen. Das nächste, was Paulus anspricht, um in der Bruderliebe zu wachsen, ist, dass wir um die eigenen Angelegenheiten besorgt sind. Man kann statt die eigenen Angelegenheiten sagen auch, dass wir für die eigenen Hausaufgaben besorgt sind. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Denn das ist ein Schlüssel dafür, dass wir auch Frieden mit unseren Mitmenschen haben können. Wir leben in einer Gesellschaft, wo sehr groß das Anspruchsdenken befördert wird. Früher hat man in der Schule vielleicht mehr die 10 Gebote gelernt, heute lernt man mehr 10 Kinderrechte oder so in der Schule oder solches Zeug. Ich habe das Recht, ich habe das Recht und man bekommt wenig gesagt und was soll ich eigentlich tun? Und wenn man so in einem Anspruchsdenken lebt, dann wird das immer, führt das immer zu Spannung, weil da muss der andere mir was tun und ich kann dem anderen sagen, was er für Hausaufgaben hat, anstatt dass ich selber schaue, was sind meine Hausaufgaben. Was das praktisch bedeutet, seine eigenen Hausaufgaben machen, will ich am Beispiel vom Familienleben verdeutlichen. In Epheser 5, da wird in Hinblick auf die Ehe geschrieben, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Und den Frauen wird dort geschrieben, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter als dem Herrn. In der Liebe, in der Ehe wachsen wir dann, wenn Mann und Frau je seine Hausaufgaben macht. Achtet mal, wenn die Frau dem Mann sagt, du, Im Fall, du hast mich so lieb, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Der hat sein Leben für mich hingegeben. Und jetzt sage ich dir mal, wie du dein Leben für mich hingeben kannst. Geh mal ein bisschen staubsaugen, geh mal ein bisschen Unkraut jäten im Garten, geh mal ein bisschen kochen und so. Das kommt nicht gut. Und genauso auch, wenn der Mann zur Ehefrau geht und sagt, du, die Heilige Schrift sagt, die Frauen sollen sich den Männern unterordnen. Und jetzt sage ich dir mal, wie du dich mir unterordnen sollst. Im Fall, ich hätte gern, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, folgendes Menü hätte ich gern und so weiter. Das kommt nicht gut, wenn man sich einander Vorträge hält, was die Hausaufgaben vom anderen sind, sondern Paulus schreibt, jeder soll für seine eigenen Hausaufgaben besorgt sein. Und wenn der Mann sich jetzt in der Ehe sagt, und ich will meine Hausaufgabe wahrnehmen, ich überlege mir, wie ich meiner Frau Liebe zeigen kann, vielleicht mit so einem wunderbaren Blumenstrauß, wo ich mal überraschenderweise nach Hause nehme, oder wo ich sie ein bisschen im Haushalt entlaste. Wenn der Mann das von sich aus macht, seine Hausaufgaben erledigt, dann ist das ist für die Frau wunderbar. Und genauso ist es auch für den Mann wunderbar, wenn die Frau nicht ständig irgendwie bevormundend dem Mann gegenüber erscheint, sondern wenn der Mann, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, aber ihr wisst, glaubt, was ich gemeint habe. Für den Mann ist es wunderbar, wenn die Frau nicht ihn ständig bevormundet, sondern wenn die Frau ihm gegenüber in einer respektvollen Haltung da ist. Und wo der Mann nicht ständig die Angst haben muss, oh, kriege ich von meiner Frau wieder die Leviten gelesen oder wie genau sieht es aus? Also jeder soll für seine eigenen Hausaufgaben besorgt sein. Und genauso ist es ja auch im Hinblick auf das Verhältnis Eltern-Kinder und Kinder-Eltern. Was ist denn den Kindern geschrieben? Den Kindern ist geschrieben, ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Und den Eltern, insbesondere den Vätern, ist geschrieben, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Furcht Christi. Wenn es den Eltern wie auch den Kindern nicht darum geht, Hauptsache mein eigenes Ego kommt zum Vorschein, Hauptsache meine Interessen werden befriedigt. Ja, bei uns, da kennen wir auch solche Sachen. Hauptsache ich darf genug lange am Computer sein oder am Handy gamen und so weiter. Und das ist das oberste Ziel. Und wenn ich mein Ziel nicht erreicht bekomme, dann tue ich halt ein bisschen rebellieren gegen die Eltern. Solche Zeug gibt es. Und dann von Elternseite, oh, und wenn du nicht jetzt das Handy abgibst, dann gibt es eine ganz saftige Strafe und dann kommt gerade eine Strafe von 3 Monaten Handyverbot oder so Zeug. Also da kann man die Kinder zum Zorn reizen, aber gleichzeitig, und da sagt Paulus, ihr Väter, passt auf, ja, das ist an mich geschrieben, unter anderem, dass ihr eure Kinder nicht zum Zorn reizt. Durch übertriebene Strafe kann man die Kinder zum Zorn reizen. Aber den Kindern ist auch geschrieben, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Man kann es den Eltern auch leicht machen, dass sie einen nicht zum Zorn reizen, indem man einfach ein bisschen artig ist. Genau. Also zum Glück muss ich das nicht aus eigenem Antrieb sagen, das sagt das Wort Gottes. Und wenn beide ihre Hausaufgaben machen in der Familie, dann ist ein schönes Familienleben möglich, ein Leben, wo Gottes Liebe ausgestrahlt ist. Und das ist mein Anliegen nicht nur für uns in unserem Familienleben, sondern auch in der Gemeinde, im Beruf, in der Nachbarschaft, überall, wo wir unser Leben führen, dass nicht das Anspruchsdenken uns prägt, sondern dass wir immer vor Augen haben, und was ist meine Hausaufgabe, dass wir um die eigenen Angelegenheiten besorgt sind. Und ich muss sagen, das ist immer auch mit Arbeit verbunden. Hausaufgaben sind Aufgaben, wo mit Arbeit verbunden sind. Und genau das spricht der Paulus ja auch an. und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie ich es euch geboten habe. Im Hinblick auf die Arbeit gibt es einen wunderbaren Spruch, der gefällt mir einfach. Der lautet: Wer viel arbeitet, macht viele Fehler. Wer wenig arbeitet, macht wenig Fehler. Wer nicht arbeitet, macht keine Fehler. Und wer keine Fehler macht, der wird befördert. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Ich will nichts zur Faulheit hier aufrufen. Überhaupt nicht, das macht die Bibel auch nicht. Aber ich möchte mit dem Spruch etwas deutlich machen: Wer viel arbeitet, vielleicht auch in der Gemeinde oder im Familienleben, wenn man viele Kinder zu erziehen hat, dann macht man viele Fehler. Und wenn man zugleich auch viel Hausaufgaben zu erledigen hat und wenn man dies und jenes hat, wer viel arbeitet, der macht logisch auch viele Fehler. Und da wollen wir eine Haltung der Wertschätzung haben. Nicht dann erst einmal sehen, der arbeitet ja auch viel. Und da wollen wir dankbar sein für die Arbeit, wo unser Mitmensch tut, sei es in der Ehe oder Gemeinde oder wo auch immer. Und eine Gefahr besteht einfach, wenn wir ein Anspruchsdenken haben, dass wir immer nur die Fehler herausstreichen und sagen, das hast du nicht gut gemacht, hier hast du einen Fehler gemacht und dies ist nicht recht. Und so eine Haltung wollen wir nicht haben, sondern wir wollen eine dankbare Haltung haben. Und wenn man sieht, da passieren einfach viele Fehler, können wir uns auch überlegen, ist es vielleicht auch wegen der zu vielen Arbeit und können da dann Unterstützung anbieten. An dieser Stelle möchte ich einfach umso dankbarer all denjenigen gegenüber sein in der Gemeinde und möchte euch da an dieser Stelle ganz herzlich danken für eure Arbeit, auch wo ihr leistet. In der Kinder- und Jugendarbeit, in der Gottesdienstgestaltung, in vielen praktischen Arbeiten, in der Technik. Ich bin da sehr, sehr dankbar für das, was ihr hier tut. Und wenn man in der Gemeinde arbeitet, macht man sich nämlich gleichzeitig auch anfällig für Kritik. Für Kritik, weil man nicht nur arbeitet, sondern hier und da passieren auch Fehler. Und da ist es mir ein Anliegen, dass wir einfach auch einen guten Umgang mit der Kritik haben. Dass wir erstmal wertschätzend sind. Aber wenn uns auch Kritik gegenüber ankommt, wo vielleicht berechtigt ist, aber wo wir uns fest für eingesetzt haben, dass wir uns vor Augen malen, warum mache ich meine Arbeit? Warum mache ich meine Arbeit? Ich mache es nicht, um Anerkennung von irgendwelchen Leuten zu bekommen, sondern ich mache es aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu Mitmenschen. Und wenn das unser Antrieb ist für unser Arbeiten, dann haben wir die ganz richtige Glaubenshaltung. In Galater 5, Vers 6, da fasst der Paulus das zusammen, was wahrer Glaube ist. In Christus gilt der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und genauso ein Glauben wünsche ich mir für uns alle. Darin wollen wir wachsen, in einem Glauben, der in der Liebe tätig ist. Dass wir unsere Aufgaben erledigen, die Gott uns gegeben hat. Nicht, dass wir ständig dem anderen sagen, was für Hausaufgaben er hat, sondern dass wir unsere eigenen Hausaufgaben machen. Ja, in der Liebe Gottes, da lasst uns wachsen. Wir wollen in der Liebe wachsen dadurch, dass unser eigener Wille in unserem Leben gekreuzigt wird. Gottes Wille soll dominieren. Wir wollen in der Liebe Gottes wachsen dadurch, dass wir unsere eigenen Hausaufgaben machen, die Gott uns gegeben hat. Und nicht aus einem Anspruchsdenken heraus unser Leben gestalten. Und schließlich soll unser Glaube ein in der Liebe tätiger Glaube sein, wo Gott uns in Arbeiten hineingestellt hat. Da wollen wir sie erledigen, auf der Haltung aus der Liebe zu Gott und aus der Liebe zu Menschen heraus. Und was ist die Folge davon, wenn wir so arbeiten, wenn wir diesen Glauben leben? Unser Glaube ist dann ein Zeugnis in dieser Welt. Paulus schreibt in Vers 12, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemanden nötig hat. Wenn wir in der Welt so leben, dass sich alles um uns selbst drehen muss, dass wir das Beste für uns selbst herausholen wollen, dass alles unseren eigenen Ansprüchen gegenüber genügen muss. Ich muss sagen, dann sind wir auch ein Zeugnis in dieser Welt. Aber dann sind wir kein gutes Zeugnis in dieser Welt, ein schlechtes sind wir dann. Wir aber sind berufen zu einem Zeugnis für unseren Herrn in dieser Welt. Und deshalb wollen wir uns von Gottes Geist verändern lassen. Wir wollen wachsen in der Liebe, die Gott in unsere Herzen ausgegossen hat, und so ein Segen sein an allen Orten, wo Gott uns hingestellt hat. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, wo er korrigiert, wo er ermutigt. Und vor allem danken wir dir auch für deinen Geist, den du uns gegeben hast. Ein Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit. Du weißt, wo jeder von uns jetzt angesprochen worden ist durch dein Wort. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, in unserem Alltag in der Liebe Gottes zu leben und so ein Zeugnis zu sein von der Liebe, die du uns erwiesen hast. Amen.